Wir wollen uns heute Morgen mit einem Teil von Josefs Leben beschäftigen. Und wenn wir das tun, dann tun wir uns das auch im Bewusstsein dessen, was in Römer 15, Vers 4 geschrieben steht. Dort heißt es, was aber zuvor geschrieben worden ist, zuvor meint das Alte Testament, das wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und durch den Trost der Schrift Hoffnung fassen. Das gilt auch in besonderer Weise für Josef. Seine Lebensgeschichte. Sie umfasst mehr Kapitel im ersten Buch Mose als die irgendeines anderen Gläubigen. Seien es Abraham oder Isaak oder Noah oder Jakob. Von daher erkennen wir eigentlich schon, wie wichtig dieser Mann und seine Geschichte für uns ist, beziehungsweise für uns sein soll. Und sein Leben ist eben nicht nur Stoff für eine spannende Biografie. Wer sie nicht schon mal ein Stück gelesen hat, sollte es unbedingt nur nachholen. Wir können ja heute Morgen nur auf einen Teil eingehen. Sondern es ist auch eine seelsorgerliche Studie, die uns ermutigt und uns hilft bei unserer eigenen Lebensbewältigung. Und ich habe diese Predigt überschrieben: Gottes Wege sind nicht unsere Wege, oder Josef, ein Mann in der Schule Gottes. Wir schauen zunächst mal auf seine Herkunft und auf seine Jugend. Josef wurde in eine chaotische Familie hineingeboren. Sein Vater hatte 4 Frauen und mit denen hatte er insgesamt 13 Kinder, 12 Söhne und eine Tochter. 10 der Söhne werden als ziemlich brutal und gewalttätig beschrieben, als Hurer, als Mörder. Und dazu kommt, dass Jakob selber, also Josefs Vater, nach seinem Charakter nach ein Täuscher und Betrüger war, der es mit List und Tücke verstand, nicht nur seinem Bruder das Erstgeburtsrecht oder den Erstgeburtssegen abspenstig zu machen, oder auch seinem Schwiegervater dessen Herden abspenstig zu machen. Jakob ist also alles andere als ein idealer Vater gewesen. Und dazu kommt noch, dass er eigentlich auch ein Vater war, der eher passiv war angesichts der Schandtaten seiner Söhne, dass er nicht eingegriffen hat. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Mose 32, was sein Ältester, der erstgeborene Ruben, veranstaltet hat, nämlich er hat Ehebruch begangen mit einer Nebenfrau seines Vaters, oder Simeon und Levi, die in der Nachbarschaft, wo Jakob gelebt hat, ein Blutbad angerichtet haben. Und nirgends wird berichtet, dass Jakob hier korrigierend eingegriffen und die Söhne angemessen bestraft hätte. Die moderne Psychologie würde jetzt für so einen Fall sagen, ja, diese Hemmnisse, die sind ja viel zu groß, als dass jemand, ein Kind in dieser Familie, ein Leben führen kann, das gelingt. Aber die Bibel zeigt nicht nur am Beispiel Josefs, dass nicht Prägung und Herkunft über den Charakter und die Zukunft eines Menschen entscheiden, sondern Wiedergeburt und Leben mit dem Herrn. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Jonathan, dem Sohn Sauls, oder bei Hiskia oder Josia, die ja auch ganz götzendienerische Väter hatten. Gehen wir nun noch etwas genauer auf 1. Mose 37 ein und schauen einmal, was wir da noch lernen können über Josefs Jugend. Da lesen wir in 1. Mose 37, Vers 2, dies ist die Familiengeschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Weibern seines Vaters, und Josef brachte die Klagen über sie vor ihren Vater. Also Josef war als Junge, als Teenager, nehme ich mal jetzt an, als Viehhirte tätig, und das hat sicher auch sein Leben geformt. Das hat ihn vorbereitet auf die Menschenführung, die viel später dann in seinem Leben von ihm gefordert war. Er hat damit eine ähnliche Schule durchlaufen wie etwa David oder Mose. Und in dem Dienst als Hirte, da kann man eine Menge lernen, zum Beispiel Hingabe an den Dienst oder Geduld oder Treue oder Fürsorge oder Führungsqualitäten. Alles wesentliche Eigenschaften, die für einen Hirten wichtig sind. Doch Josef durchlief noch eine andere harte Schule. Er war, wie es hier heißt, in 1. Mose 37, 2, als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas. Ich habe mir das so verstanden, ja, er war halt ein Junge, der war da mit bei denen und hat auf die Viehherden aufgepasst. Aber Knabe heißt eigentlich auch, er war der Diener von den beiden. Also das war dann Dan und Naphtali, das waren ja die Söhne Bilhas und von Silpa, Gad und Aser. Bei diesen vier Halbbrüdern war er als Diener bei diesem Dienst dabei. Und von diesen wird ja nichts Positives berichtet. Ich weiß nicht, was sie genau angestellt haben, aber Josef hat diese Schandtaten seinem Vater mitgeteilt. Und wieder sehen wir bei Jakob seinen alten Fehler, er greift nicht ein, er korrigiert nicht. Er bleibt passiv wie zuvor. Nun, was hatte das für Folgen für Josef? Ist ja ganz klar, auch wenn es nicht ausdrücklich hier erwähnt wird, macht es ihn sicher zum Außenseiter unter seinen Brüdern. Beliebt war er deshalb bestimmt nicht, denn wir alle wissen, wie wir vielleicht auch in jüngeren Jahren mit den Klassenkameraden oder solchen umgegangen sind, die wir dann als Petzer bezeichnet haben und verschrien haben. Mit denen wollten wir nichts zu tun haben. Und genau das ist wohl dem Josef auch passiert. Aber verschärft wurde Josefs Lage noch weiter, denn dann heißt es in 1. Mose 37, Vers 3 und 4, Israel, also Jakob, hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte, und er machte ihm einen langen Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassen sie ihn und mochten ihn nicht mehr grüßen. Kennst du das vielleicht aus deiner Familie, dass da Geschwister sind, die nicht mehr mit dir reden, die dich links liegen lassen und was weiß ich was mit dir tun? Jedenfalls ist es die Erfahrung Josefs gewesen. Er war ja, wie gesagt, schon Außenseiter wegen der Schandtaten seiner Halbbrüder, die er dem Vater berichtet hat. Und nun kommt eben noch dieser Erziehungsfehler Jakobs dazu, dass er eins seiner Kinder zu einem Liebling auserkoren hat. Wenn man so viele Kinder hat wie der Jakob, 13 Stück, da kann es natürlich schon sein, dass das eine oder andere Kind einem lieber ist als das andere. Aber das ist natürlich ein totaler Fehler, wer das macht. Und Jakob hat ihn gemacht, der hat es ja auch gekannt aus eigener Erfahrung. Sein Vater bzw. seine Mutter Rebekka, die hat es genauso mit ihm gemacht. Die hat ihn zum Liebling erkoren und hat ihm geholfen, seinen Vater Isaak zu betrügen. Und das macht Jakob jetzt auch. Und es ist ja so, dass passive Väter, so wie Jakob einer war, die neigen ja dazu, das Kind zu bevorzugen, das am leichtesten zu erziehen ist. Und wir haben ja schon gesehen, dass die 10 Brüder Jakob, Josefs, dass das so ziemlich robuste Kerle gewesen sind, sehr gewalttätig und auch sehr brutal. Und Josef war offensichtlich so ganz anders als seine Brüder. Und deshalb war er vielleicht auch der Liebling seines Vaters. Aber eben auch, so wie es hier heißt, er war der Sohn, der erste Sohn seiner Lieblingsfrau, der Rahel, und außerdem hat er ihn erst im Alter bekommen. Also als er schon etwas fortgeschritten war. Alles das hat eben dazu beigetragen, dass Jakob hier einen Lieblingssohn hatte. Und dann hat er das auch äußerlich sichtbar gemacht, denn er hat ihm einen Mantel anfertigen lassen als Zeichen seiner Bevorzugung. Und dieser Mantel, der war wohl anders als die übliche Arbeitskleidung und drückte aus, dass der Jakob nicht wollte, dass der Josef so arbeiten sollte wie seine Brüder. Vielleicht wollte der Vater ihn schützen vor dem Mobbing seiner Brüder. Wissen wir nicht genau, aber könnte durchaus sein. Nun, diese Vorrangstellung Josefs war natürlich Öl auf das Feuer, das da in dieser Familie schon gelodert hat. Denn der Neid und der Hass der Brüder ist dadurch natürlich noch gewaltig gestiegen. Und ich könnte mir vorstellen, so ein Alltag in dieser Familie war alles andere als angenehm. Ich kann das zum Teil auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte auch 3 Halbgeschwister und da spielte sowas Ähnliches auch eine Rolle. Und es waren schwere Zeiten, schwere Tage, die ich da auch manchmal durchgemacht habe. Und wieder wird eigentlich davon berichtet, dass der Jakob nicht eingegriffen hat. Er bleibt passiv wie zuvor. Nun ist diese Steigerung eigentlich, oder kommt noch zu einer weiteren Steigerung, denn Josef hatte vielleicht eine gewisse Schwäche, könnte man sagen, denn er erzählte seinen Brüdern und seinem Vater von Träumen, die er hatte. Träume, die von den Brüdern und dem Vater wohl sehr gut verstanden wurden. Die Bedeutung war ja ziemlich offensichtlich. Aber diese Träume, beziehungsweise die Tatsache, dass der Josef das erzählte, hat dazu geführt, dass Josefs Ablehnung durch seine Brüder noch ins fast Unermessliche gestiegen ist. So lesen wir in 1. Mose 37, da sprachen seine Brüder zu ihm, nachdem er eben diesen Traum, einen Traum erzählt hatte: Willst du etwa gar unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und dann nach dem zweiten Traum, und seine Brüder beneideten ihn, sein Vater aber behielt das Wort im Gedächtnis. Wir können aus dieser Situation, die eben, wie gesagt, die häusliche Atmosphäre ja bei Jakob und den Kindern da sehr verschlimmert hat, da können wir eigentlich auch etwas lernen, und zwar ist vielleicht nicht alles, was der Herr mir mitteilt, geeignet, dass ich das in der Öffentlichkeit breit trete oder weitergebe. Der Josef hat diese Träume, im Alten Testament wird es ja an anderen Stellen auch so berichtet. Träume sind ja im Alten Testament etwas, wo der Herr zu Menschen redet und ihnen etwas offenbart, über ihr Leben zum Beispiel. Das muss nicht alles unbedingt in die Öffentlichkeit getragen werden. Es gibt eben gewisse geistliche Erfahrungen, die so persönlich sind, dass man sie besser für sich behält. Denn es besteht ja da immer auch die Gefahr, dass man sich selber in den Mittelpunkt stellt. Und das haben die Brüder wohl so dem Josef auch unterstellt. Du willst König sein oder über uns herrschen. Und das sollte man also vielleicht besser nicht machen, das ist zumindest unweise. Wir sehen es auch bei Paulus im 2. Korintherbrief, als Paulus davon berichtet, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Das ist eine Erfahrung, die vermutlich noch keiner von uns gemacht hat. Und Paulus hat 14 Jahre lang davon geschwiegen, hat es niemand erzählt. Und gibt da vielleicht auch, oder man ist ja dann vielleicht versucht, nach so einer geistlichen Erfahrung gleich da lauthals rauszuposaunen, was ich jetzt mit dem Herrn erlebt habe und so. Aber besser ist eben vielleicht das nicht zu machen. Das nur als kleine Randbemerkung. Dreimal wird im Kapitel 37 der Hass der Brüder erwähnt, und zwar in einer sich steigernden Abfolge. Gespeist eben durch ihren Neid, durch die Träume, die er erzählte, und durch sein Reden. Und in diese ungute, feindselige Atmosphäre hinein kommt dann ein Auftrag Jakobs an Josef, seine Brüder aufzusuchen, die mit den Herden unterwegs waren in Sichem. Vielleicht hatte Jakob Angst um seine Söhne, denn in Sichem hatten ja einige der Söhne ein Blutbad angerichtet. Und er wollte halt wissen, wie es ihnen geht. Und so hatte er eben den Josef dahin schicken wollen. Es ist sehr erstaunlich, wie der Josef auf diesen Auftrag seines Vaters reagiert. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um ihres Vaters Schafe zu weiden, sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder zu Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich. Da sprach er zu ihm, also Jakob zu Josef: Geh doch und sieh, ob es wohl stehe um deine Brüder und um die Schafe, und bring mir Bescheid. Also sandte er ihn aus dem Tale Hebron, und Josef wanderte nach Sichem. Was Josef hier sagt, siehe, hier bin ich, das drückt aus, dass er vorbehaltlos und ohne Widerrede bereit ist, den Auftrag auszuführen. Sei mal ganz ehrlich, wärst du in der Situation hingegangen, um deine Brüder aufzusuchen, von denen du weißt, dass sie dich hassen? Und zwar hingegangen weit weg von dem Schutz des Vaters. Der Josef hat sich ja zu Hause aufgehalten mehr. Er hat ja so einen besonderen Rock gehabt, damit er nicht da arbeiten musste. Es ist jedenfalls ein hervorragendes Beispiel für Gehorsam und keine Ausreden, wenn so ein Auftrag kommt. Und wenn wir weiterlesen, dann lesen wir, der Josef geht nicht nur hin nach Sichem, sondern er gibt sich auch große Mühe, diesen Auftrag auszuführen, denn er findet seine Brüder erstmal nicht, und so fragt er nach, bis er sie gefunden hat. Also er geht nicht hin und ist ja gar niemand da, also gut, kann ich wieder nach Hause gehen, war vielleicht ganz erleichtert. Nein, er fragt nach, bis er sie gefunden hat. Er gibt also nicht vorschnell auf. Auch da können wir wieder eine praktische Anwendung für uns selber eigentlich sehen. Können wir das sagen, dass auch wir das Wohlergehen unserer Geschwister suchen, obwohl sie uns kritisch gegenüberstehen? Denn genau das ist es ja, was Josef macht. Er sucht ja herauszufinden, wie es um sie steht, wie es ihnen geht. Und wie ist es bei uns? Kümmern wir uns auch um solche, die uns nicht mögen, die uns kritisch gegenüberstehen? Eine schwere Frage eigentlich, glaube ich. Nun, der Neid und die Bitterkeit der Geschwister, der Brüder, die führen zu Schlimmerem. Und davon spricht das Neue Testament im Jakobusbrief. Denn da heißt es, wo Neid und Streitsucht regieren, Da ist Unordnung und jedes böse Ding. Neid und Streitsucht führt zu Unordnung und jedem bösen Ding. Die Brüder Josefs sehen ihn kommen, sprechen miteinander und ermutigen sich gegenseitig zu Bösem. Das lesen wir dann in den Versen 18 bis 20. Als sie nun von Ferne sahen, er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn meuchlings umzubringen. Und sie sprachen zueinander, seht, da kommt der Träumer her. Jetzt wollen wir ihn doch töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Es gibt da zwar noch einen halbherzigen Rettungsversuch von Ruben, dem Erstgeborenen, der eigentlich eine gewisse Autoritätsstellung haben sollte unter seinen Brüdern, die nach ihm geboren wurden, die aber wahrscheinlich auch untergraben wurde durch seine Hurerei, die er sich ja hat zu Schulden kommen lassen. Und auch Judah versucht so ein bisschen den Josef zu retten, indem er sagt, wir töten ihn nicht, sondern wir werfen ihn in eine Zisterne und verkaufen ihn dann als Sklaven. Aber richtige Rettung ist es nicht gewesen für Josef, denn schließlich wird er ja nach Ägypten verkauft. Und so kommen wir nun zu dem zweiten. Ach ja, ich wollte noch kurz noch dazu sagen. Also hier in diesem Verhalten der Brüder sehen wir eigentlich ihre ganze Härte, ihre ganze Gefühllosigkeit, ihre ganze Grausamkeit und Brutalität. Denn hinterher heißt es, setzen Sie sich nieder zum Essen. Die haben wohl keinerlei Gewissensbisse gehabt. Und fassen dann noch einen Plan, um ihren Vater über das Schicksal Josefs zu täuschen und zu hintergehen. Was sie nicht sehen, ist die Seelenangst bei Josef, der so gelitten hat, auch in dieser Situation, in dieser feindseligen Situation. Aber sehr viel später, in Kapitel 42, wird ihnen diese Seelenangst Josefs wieder in Erinnerung gerufen. Das macht schon deutlich, Schuld wird eben nicht durch die Zeit zugedeckt. Sie bleibt, und wenn sie erst Jahre später wieder hochkommt. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie so gefühllos und hatten so ein wenig empfindliches Gewissen, dass ich das überhaupt nicht gesehen habe. Kommen wir nun zum zweiten Punkt, das ist die erste Zeit Josefs in Ägypten. Dazu hören wir jetzt das Kapitel 39. Der Julian wird uns das vorlesen.
Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden. Potiphar, der Ministerkämmerer des Pharao, der oberste Leibwache, hat ihn von der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hat. Und der Herr war mit Josef und er hatte Glück und durfte bleiben im Haus seines ägyptischen Herrn. Und als sein Geliebter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelegen ließ, was er unternahm, fand Josef Gnade in seinen Augen und sorgte ihn beliebt. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und vertraute ihm alles an, was er hatte. Und von der Zeit an, da er ihn über sein Haus und über alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus und Josefs Willen, also dass der Segen des Herrn in allem war, was er hatte und im Hause und auf dem Feld. Da überließ er alles, was er hatte, Josefs Hand und kümmerte sich um gar nichts mehr als um das Brot, das er aß. Josef aber war von schöner Gestalt und hübschem Aussehen. Es begab sich aber nach diesen Geschichten, dass seine Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, schlaf bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt dich auf mich, und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht und hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Hause als ich und es gibt nichts, was er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Und wiewohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich mit ihr vergangen hätte. Es begab sich aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen und niemand von den Hausgenossen zugegen war, dass sie ihn bei seinem Kleid ergriff und zu ihm sprach: Schlaf bei mir. Er aber ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Hause hinaus. Als sie nun sah, dass er das Kleid in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, rief sie die Hausgenossen herbei und sprach zu ihm: Seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, dass er mutwillig mit uns triebe. Er kam zu mir herein, um bei mir zu schlafen, ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Und als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Kleid neben mir liegen und floh zur Tür hinaus. Und sie ließ sein Kleid neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Kleid neben mir liegen und entfloh. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, dass sie sprach: und so hat mir der Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und Josefs Herr nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs lagen. So war er da selbst im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, Josef fand und alles, was er dort zu tun gab, das besorgte dieser. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das er in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er unternahm.
Von Josef wird wie nur von wenigen anderen Personen in der Bibel keine Sünde berichtet. Das bedeutet nun nicht, dass Josef ohne Sünde war, denn es ist kein Mensch da, der ohne Sünde ist. Aber es bedeutet, dass er in enger Gemeinschaft mit dem Herrn lebte. Denn allein in Kapitel 39 lesen wir viermal, dass der Herr mit ihm war. Und das heißt doch nichts anderes, als dass Josef sich in all den Tiefen und den Nöten, die er durchzustehen hatte, ein reines Herz bewahrte. Ein reines Herz, das Voraussetzung ist für diese Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir lesen das in 1. Johannes 1, Vers 6. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm, mit Gott haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Oder in den Seligpreisungen in Matthäus 5, Vers 8. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Diese Gemeinschaft, diese enge Gemeinschaft mit dem Herrn, die zeigt sich durch Gottes Segen im Leben von Josef. Und dieser Segen, der wird auch für seine Umgebung sichtbar. Kannst du das von deinem Leben auch sagen, dass der Segen Gottes für deine Umgebung, für die Menschen, mit denen du in Berührung kommst, sichtbar wird? Und können das andere bei dir erkennen, dass der Herr dich segnet? Bei Josef war das erkennbar an der Arbeit, die er verrichtete. Er war treu, er war pünktlich, er war sorgfältig, er war fleißig. Und das Zeugnis Josefs von seinem Gott ist ja seinem Herrn aufgefallen. Und Josef hat wohl kaum mit Worten irgendwie ein Zeugnis von seinem Gott ablegen können, denn er kannte ja die Sprache gar nicht in Ägypten. Also allein durch sein Tun und den Segen, den der Herr dazu gegeben hat, ist er ein Zeugnis gewesen. Aber solche Leute sind dem Herrn, sind dem Teufel ein Dorn im Auge. Und so benutzt er zunächst den Hass und den Neid der Brüder, um Josef zu schaden. später dann die Heiden, nämlich Potiphars Frau, um ihn zu Fall zu bringen. In 2. Korinther 2, Vers 11 heißt es, seine, das ist Satans Anschläge, anders übersetzt Absichten, sind uns nicht unbekannt. Das bedeutet, dass wir durchaus auch die Strategien Satans in unserem Leben erkennen und durchschauen können. Das hat der Herr uns geoffenbart in seinem Wort. Und so ist es für uns eben auch leichter, uns richtig zu verhalten in solchen Situationen. Schauen wir deshalb einmal genauer hin, wie das im Falle Josefs abläuft. Dazu lesen wir die Verse 6b bis 12 noch einmal. Josef aber war von schöner Gestalt und hübschem Aussehen. Es begab sich aber nach diesen Geschichten, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, schlaf bei mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Hause vorgeht, und hat mir alles anvertraut, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, außer genommen dich, weil du seine Frau bist. Wie soll ich nun ein solch großes Übel tun und wieder Gott sündigen? Und wiewohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich mit ihr vergangen hätte. Es begab sich aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um sein Geschäft zu besorgen, und niemand von den Hausgenossen zugegen war, dass sie ihn bei seinem Kleid ergriff und zu ihm sprach, schlaf bei mir. Er aber ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Ausgangspunkt ist Josefs äußere Attraktivität. Er war von schöner Gestalt. Daneben war Josef ja noch als Haussklave ein Mann, der durchaus eine gewisse Macht und Autorität hatte, der die Achtung seines Herrn hatte und der erfolgreich war in seinem Tun. Und Erfolg und Macht, das zieht ja immer andere Leute auch an. Und je größer der Erfolg im Leben eines Menschen ist, desto größer ist auch seine Verwundbarkeit und Schwäche. Der erste Schritt in der Versuchung ist der, dass die Frau, Potiphars Frau, ein dreistes Angebot macht. Etwas, was für eine Frau damals durchaus unüblich war. Heute ist es vielleicht ja durchaus nicht mehr so, aber damals war es auf jeden Fall so. Sie geht schnurstracks auf ihr Ziel zu und macht Josef sexuelle Avancen. Dazu kann man wohl annehmen, dass diese Frau äußerst attraktiv war, denn Potiphar war ein hoher Beamter und Leute, die in hohen Stellungen sind, die schmücken sich ja oft mit schönen Frauen und da können wir annehmen, dass er auch eine attraktive Frau hatte. Und die Versuchung von außen, muss man ja auch sagen, die hatte wohl auch einen Verbündeten in Josef selber. Josef war zu der Zeit in seinen 20er Jahren und war zudem getrennt von seiner Familie in der Fremde. Und von daher können wir annehmen, dass er sexuell durchaus sehr empfänglich war. Dazu kam noch, dass die Versuchung zermürbend war, denn es heißt hier, Tag für Tag hat sie auf ihn eingeredet. Praktisch heißt es, wenn ich einer Anfechtung, so einer Versuchung einmal widerstanden habe, heißt es nicht, dass sie für immer weggeht, sondern sie kann wiederkommen. Und Josef hat es erlebt. Tag für Tag wurde er damit konfrontiert. Und schließlich und endlich gab es ja dann eine geeignete Situation. Da war niemand im Haus, außer der Frau und dem Josef. Und siehe da, sie versucht es noch einmal ganz handgreiflich. Das ist ein massiver Angriff auf die sexuelle Reinheit von Josef gewesen. Nun, wie hat Josef sich bewahrt in dieser Situation? Zunächst mal hat er sich geweigert, mit dieser Sünde und mit dieser Versuchung zu sympathisieren oder mit ihr zu flirten. Und auch hatte Josef, und das ist auch ganz wichtig, er hatte klare Maßstäbe. Er sagt sehr deutlich, Ehebruch ist in Gottes Augen Sünde. Und das bewahrt ihn davor, dieser Sünde nachzugeben. Und schließlich sieht er darin auch einen Missbrauch des Vertrauens, das sein Herr ihm gegenüber an den Tag gelegt hat. Er ist also völlig loyal seinem Herrn gegenüber. Er lässt sich auf keine Diskussionen ein und schließlich und endlich rettet ihn dann die Flucht. Im Klartext, bei sinnlicher Versuchung gibt es unter Umständen nur einen Weg, hau so schnell ab wie möglich. Nur so gelingt es Josef, seine Reinheit zu bewahren. Die nächste Station im Leben Josefs zeigt nun, dass unsere Hingabe an Gott und unsere Treue Gottes Geboten gegenüber, die er hier jetzt bewiesen hat in dieser Situation, dass die irgendwie mit Leiden verbunden ist. Petrus schreibt dazu, denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr Streiche erduldet, weil ihr gefehlt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es erduldet, das ist Gnade bei Gott. Und in Jesaja lesen wir, denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Unser menschliches Denken baut ja darauf auf, was fair ist, was gerecht ist. Und wir glauben fest daran, dass wenn jemand alles tut, was recht ist, er belohnt und gesegnet werden wird. Doch Josef wird, als er das Rechte getan hat, wegen einer falschen Anklage ins Gefängnis geworfen. Und so hätte er jetzt leicht die Frage stellen können, wo ist Gott in dieser Ungerechtigkeit, die ihm widerfahren ist? Warum hat er tagtäglich im Gefängnis so eine Qual zu durchstehen, die wir uns wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen können? Denn wir lesen in Psalm 105, in Vers 18, sie zwängten seine, das ist Josefs Füße, in Fesseln, Eisen umschloss seinen Hals. Das heißt, er wurde, weiß nicht, ob es auch nachts war, aber tagsüber wurde er angekettet, seine Füße in den Stock und um den Hals wurde so eine Eisenspange gelegt und an der Wand dann festgeschraubt oder festgemacht. Der konnte sich also kaum bewegen. Und das tagelang, Tag für Tag. Was für eine Qual musste der Josef da durchstehen. Ich glaube, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und so kann es durchaus sein, dass Josef in dieser Zeit das Gebet gebetet hat, das Jochen am Anfang vorgelesen hat aus Psalm 119. Ich lese es nur einmal vor. Denk an das, was du mir versprachst und was meine Hoffnung war. In all meinem Elend ist das mir der Trost, dass dein Wort mich wiederbelebt. Gehässig griffen die Stolzen mich an, doch ich wich nicht ab von deinem Gesetz. Denke ich an dein ewiges Recht, Jahwe, dann bin ich getrost. Bei all den Gottlosen packt mich der Zorn, frech verlassen sie dein Gesetz. Deine Ordnungen sind mir wie ein Lied, solange ich Gast in dieser Welt bin. Auch in der Nacht denke ich an dich, Jahwe, und auf deine Weisung habe ich Acht. Dass ich deinen Regeln gefolgt bin, ist mein Geschenk und mein Glück. Mein Anteil, Jahwe, bist du. Ich werde mich richten nach deinem Wort. Von ganzem Herzen bitte ich dich, sei mir gnädig, wie du mir zugesagt hast. Bedeutete die Dunkelheit im Leben Josefs, die Dunkelheit im Kerker, dass Gott Josef vergessen hatte? Die Frage ist legitim und die kommt ja auch leicht auf. Bedeutet es, dass Gott ihn fallen gelassen hat, schließlich und endlich? Und wir müssen sagen, nein und nochmals nein. Denn Gott war weiterhin mit Josef. Das lesen wir dann in diesem Zusammenhang. Gott war nie weg gewesen. Und er tat für Josef das, was er schon vorher für ihn getan hatte. Er verschaffte ihm Gnade und Gunst in den Augen anderer hier des Kerkermeisters. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was er dort zu tun gab, das besorgte dieser. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das er in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er unternahm. So konnte Josef auch in dieser Dunkelheit, in dieser schweren Zeit die Handschrift Gottes in seinem Gefängniserleben erkennen. Obgleich wir sagen müssen, dass der tiefste Punkt im Leben Josefs noch gar nicht erreicht ist. Der wird erst in Kapitel 40 geschildert. Aber das ist eine andere Sache. Ich möchte nun zusammenfassen, noch einmal ein paar Lektionen aus Josefs Leben nennen. Josefs Treue, seine Hingabe an den Herrn und an sein Wort und seine moralische Reinheit, die heben ihn letztlich ab von der Sünde und von der Verderbtheit seiner Brüder. Aber Leiden um der Gerechtigkeit willen sind mit Segen und Verherrlichung verbunden. Das lesen wir auch in Petrusbrief. Wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen zu leiden habt, seid ihr selig. Ihr drohen aber fürchtet nicht und erschreckt nicht, sondern heilige den Herrn Christus in euren Herzen. Und in Römer 8, Vers 17, sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn anders wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Weiterhin können wir als Lektion erkennen, dass lang anhaltende Anfechtungen und Tiefen uns eigentlich nicht entmutigen müssen. Josef war 17, als er in den Brunnen geworfen wurde. Und 13 Jahre später stand er dann schließlich vor dem Pharao und war kurze Zeit später der zweite Mann im Pharaonenreich. Und in dieser ganzen Zeit lesen wir eigentlich nichts von irgendwelchen Entmutigungen bei Josef. Die Tiefen, die er durchmachen musste, waren Teil von Gottes Plan für sein Leben. Das zu verstehen und das zu akzeptieren, das war auch etwas, was er natürlich lernen musste. In Psalm 105 wird es erwähnt, Gott sandte einen Mann vor ihnen her, vor den Israeliten. Josef war zum Sklaven verkauft. Sie zwangen seine Füße in einen Stock, seine Seele geriet in Fesseln. Bis zur Zeit, dass ein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Josef wurde also in der Gefängniszelle geläutert. Das war Teil von Gottes Erziehungshandeln. Vielleicht war im Herzen von Josef Stolz aufgekommen über seine Vorrangstellung bei seinem Vater. Er war ja der Liebling des Vaters. Oder wegen der großen Verheißungen, die Gott ihm für seine Zukunft durch die Träume gegeben hatte. Oder er war enttäuscht von Gott, weil er ihm das Zugesagte bisher jedenfalls nicht gegeben hatte. Ganz sicher aber hat Josef in der Zelle viel von dem gelernt, was man mit Sanftmut und mit Demut umschreiben kann. Und schließlich gilt es noch zu erwähnen, dass Josef eines der schönsten und ausführlichsten Vorbilder im Alten Testament auf unseren Herrn Jesus Christus ist. Ich nenne nur ein paar. Jesus vom Vater geliebt, geehrt, gesendet. Josef vom Vater Jakob geliebt, geehrt durch den Rock, gesendet nach Sichem, um nach seinen Brüdern zu schauen. Von den leiblichen Brüdern gehasst und beneidet, verworfen und verkauft. Das gleiche ist Jesus mit den Israeliten auch passiert. Sie haben ihn verworfen, haben ihn gehasst und haben ihn schließlich verkauft für 30 Silberlinge. Von der Welt falsch beschuldigt und erniedrigt. Das ist Jesus auch passiert. Denke nur an die Qualen und Torturen, die er im Vorfeld der Kreuzigung durchzumachen hatte mit den Soldaten. Und mit den tiefsten Tiefen der Dunkelheit konfrontiert. Josef im Gefängnis, Jesus hinabgestiegen in das Reich der Toten. Und schließlich von Gott erhöht zum Ritter der Welt. Josef wurde zum Ritter der Welt, denn er verkaufte das Getreide später an die hungernde Bevölkerung, Weltbevölkerung. Und Jesus, wissen wir alle, ist der Retter der Welt. Ihm sei alle Ehre. Amen.